Kopfsalat und Butterbrot. Ihr hört den Podcast von Akzente aus Vorarlberg. Ich bin Dorothea Sauer und heute gibt es bei uns wieder Medizin zum Anhören mit Dr. Moser, Landarzt in Bernbach und Doktor der medizinischen Wissenschaft. Diese Folge wurde nicht bei uns im Studio aufgenommen, sondern es ist der Mitschnitt eines Vortrages »In der Ruhe liegt die Kraft«, aufgenommen am 30.06.2026 in der Ordination von Dr. Moser in Bernbach.
So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder zu einem Vortrag bei uns in der Praxis. Ganz ein spannendes Thema heute. Der Ruhenerv, der Vagusnerv, ist insofern spannend, weil es in der Medizin eine unglaublich wichtige Rolle spielt und weil es auch ein Bindeglied eigentlich ist zwischen Biologie und Geist, wenn man das so will, also zwischen dem, was wir körperlich darstellen und zwischen dem, wer wir eigentlich sind. Und dieser Vagusnerv ist das ein Bindeglied. Und da werden wir heute auch ein bisschen in die Forschung einsteigen und uns das einmal anschauen. Mir ist wichtig, ich habe diese Zusammenstellung von heute, also das sind alles wirklich Top-Publikationen, also das ist nicht irgendeine persönliche Meinung von mir, sondern wirklich der Hintergrund sind wirklich sehr gute Publikationen. Wenn jemand Fragen hat, kann ich jedem von Ihnen auch die jeweilige Publikation geben. Ist mir immer ganz wichtig, dass Sie das wissen, dass da so wirklich ein fundierter Hintergrund ist. Das Thema könnte man eine ganze Woche lang durchmachen. Es ist unglaublich komplex und ich habe versucht, das Ganze ein bisschen auf den Boden runterzubringen. Am Ende des Tages ist die Botschaft von dem Ganzen die Erkenntnis, dass wir in unserem Körper ein Regulationssystem haben, das sehr, sehr stark Einfluss nehmen kann auf unser Immunsystem. Und dass wir dieses Regulationssystem sehr wohl auch beeinflussen können. Schauen wir uns das Ganze einmal an. Das autonome Nervensystem. Was bedeutet das autonome Nervensystem? Autonom bedeutet, dass Sie nicht nachdenken müssen, ob das funktioniert oder nicht. Beispiel dafür ist Ihr Herzschlag. Sie müssen nicht jeden Herzschlag denken. Das wäre extrem anstrengend. Müsste man 60 Mal pro Minute nachdenken, bitte Schlag, bitte Schlag, bitte Schlag. Müssen wir natürlich nicht. Das heißt, dieses Nervensystem ist also mehr oder weniger unabhängig von unserem direkten Gedankenfeld. In diesem Spiel des autonomen Nervensystems sieht man, ich habe Ihnen dann nur die ganzen, also diese ganzen Linien hier sind mehr oder weniger Verbindungen von Nervenstrukturen, die aus dem Gehirn oder aus dem Rückenmark in die jeweiligen Organe ziehen. Und da ist also ganz wichtig, dass jedes Organ im menschlichen Körper mit diesem autonomen Nervensystem verbunden ist. Also nicht nur ein Organ, sondern wirklich alle Organe. Und das Interessante ist allein zum Beispiel, wenn man das einmal vom Namen her gehört hat, es gibt also diese zwei Schenkel des autonomen Nervensystems, nämlich das Sympathikus und der Parasympathikus. Wie kann man sich das merken? Der Name sympathisch, mir ist eine Person sympathisch, kommt daher, weil die alten Griechen gesagt haben, jemand, der große Pupillen hat, ist sympathisch. Das heißt, kleine Pupillen waren suspekt, große Pupillen waren freundliche, offene Menschen, so haben die das zumindest wahrgenommen. Und lustigerweise, Sympathikus, kann man sich merken, der öffnet die Pupille. Der Parasympathikus, der schließt die Pupille. Wenn Sie zum Augenarzt gehen und der bei Ihnen ins Auge reinschaut, das hat sicher die meisten von Ihnen schon jemand gemacht, dann kriegt man Augentropfen, wo man nach ein paar Stunden nicht wirklich gut sieht. Das ist ein Medikament, das den Parasympathikus hemmt. Und das ist ein ganz altes Medikament, das ist Atropin und das kommt aus der Pflanze der Tollkirsche. Wächst überall bei uns, das sind die kleinen Schwarzen. Hat man früher Leute auch vergiftet damit, ist eher nicht so schöner Tod, glaube ich. Aber auf jeden Fall, daher kommt auch der Name. Sympathikus ist also aktivierend, Parasympathikus in die Ruhe bringend, Para als Gegenüberstellung. Und damit kann man sich ganz gut einmal durchhandeln, wenn man sich überlegt, was macht denn der Sympathikus und was macht der Parasympathikus? Der Sympathikus macht eigentlich alles, was mit Aktivierung im Zusammenhang steht. Und da kommen halt die Mediziner immer mit diesem Steinzeitbild daher, aber ich finde, das kann man schon nach wie vor irgendwie ein bisschen herholen. Klassisches Beispiel, Säbelzahntiger wird immer auf der Uni erklärt. Säbelzahntiger, Sie sehen ihn, dann werden Sie sich nicht hinlegen und schlafen, sondern Sie werden aktiviert werden. Das heißt, der Sympathikus macht eine Atemfrequenzsteigerung, eine Herzfrequenzsteigerung, eine Blutdrucksteigerung, eine Muskelaktivierung, fördert, dass Zucker ausgeschüttet wird, fördert, dass der Darm gebremst wird. Logisch, weil wenn ich wohin renne, ist nicht gut, wenn ich aufs Klo muss. Ja, das heißt, alle ausscheidenden Organe werden gebremst, auch die Blase. Und die Lungen werden aufgemacht. Das Herz wird aktiviert und wir sind also vorbereitet auf einen akuten Stress. Und was auch wichtig ist, das Immunsystem wird aktiviert. Das heißt, auch das Immunsystem wird sozusagen auf eine Aktivierung vorbereitet. Es ist irgendwas zu tun. Ich muss was wegreinigen, ich muss einen Erreger abtöten. Das heißt, es ist eine massive Immunsystemaktivierung. Der Gegenläufer ist der Parasympathikus. Und der macht mehr oder weniger in den Organen genau das Gegenteil. Er verengt die Pupille, er zieht die Bronchien zusammen, er tut den Herzschlag runterregulieren, er fördert dabei aber die Darmtätigkeit und auch die Blasentätigkeit und er hemmt auch direkt die Produktion von Glucose. Also ich habe weniger Zucker im Blut, sondern der Körper versucht, Zucker wieder aufzubauen. Also man kann sich das wirklich so merken, Aktivierung, Ruhe. Warum ist es jetzt so ein eleganter Balanceakt? Weil der Körper braucht beides. Und das ist eben einer der ganz wichtigen Punkte, wo wir in unserem modernen Leben schon aussteigen. Es ist attraktiv, jemand zu sein, der aktiv ist, der sportlich ist, der Dinge tut, der Dinge umsetzt, der Dinge macht. Das ist Sympathikus, das ist Aktivierung. Und da würde man auch dazu sagen, das ist einfach eine ganz, eine starke, energische Lebenshaltung. Wichtig und gut. Aber durch unseren modernen Lebensstil verfallen wir immer mehr in diese Seite. Und die andere Seite, die aber etwas mit Aufrechterhaltung zu tun hat, mit Nährung, mit Ruhe, mit Regeneration, diese Seite geht durch unseren modernen Lebensstil immer mehr flöten. Das heißt, wir rutschen immer mehr in die Aktivität und verlieren immer mehr an Regeneration. Und da kann man sich vorstellen, das ist etwas, das manchmal akut auch relevant sein kann, aber wir reden hier von Jahren und Jahrzehnten. Und man kann sich vorstellen, wenn ich jahrelang, wenn ich sozusagen ein Konto habe von meinem Körper, wo das Konto ist, gesunde Zellen, gesunde Organe, und dieses Konto muss ich eigentlich täglich, so wie eine Photovoltaik täglich den Speicher auffüllt, so muss ich täglich das auffüllen. Wenn ich aber permanent nur in der Aktivität bin, dann wird es immer weniger und weniger und weniger. Und über die Jahre und Jahrzehnte beginnen dann die Organe degenerativ angegriffen zu werden. Und eines der Hauptorgane, die da eine Rolle spielen, sind unsere Blutgefäße. Unsere Blutgefäße, kann man sich vorstellen, da rinnt permanent Blut durch. Mit allen Botenstoffen, die in den ganzen Körper eine relevante Rolle spielen. Und dadurch, dass dieses Blut ja die Gefäßinnenwand permanent berührt, wenn in diesem Blut permanent Entzündungsbotenstoffe drinnen sind, dann werden die natürlich auch die Gefäßwand entzünden anfangen. Und wenn es in der Nacht oder am Ende des Tages keine Ruhepausen gibt von diesen Entzündungsstoffen, dann bleibt diese Entzündung aufrecht und über die Jahre macht diese Entzündung dann, dass die Blutgefäße zumachen, es entstehen Gefäßverkalkungen und irgendwann einmal Schlaganfall und Herzinfarkt. Und dieser Balanceakt zwischen Entzündung, Nicht-Entzündung, zwischen Regeneration und Aktivität sehen wir jetzt auf einem biologischen Level, also wir schauen uns das jetzt in den Organen an, wir kommen dann aber auch dazu, dass wir diese Phänomene dann aber auch in der Gesellschaft sehen. Was passiert, wenn jemand über Jahrzehnte zum Beispiel existenzielle Angst hat? Leute, die keine finanzielle Sicherheit haben. Leute, die einen Beruf machen müssen, der sehr wenig Sicherheit bietet. Das spiegelt sich genau hier wieder und wir wissen, dass diese Leute ein sehr hohes Risiko für diverse Erkrankungen haben. Und das werden wir uns dann heute noch genau anschauen. Das heißt, diese Balance ist eigentlich ein Kraftakt der Biologie. Und das Interessante ist, wenn man sich die Jahreszeiten anschaut, in der Natur gibt es eigentlich immer Zyklen. Wir haben eine Zeit, wo die Kirsche wächst, wir haben eine Zeit, wo der Herbst ist, aber wir haben auch einen Winter. Aber in unserer Gesellschaft ist nie Winter. Es ist immer Sommer. Immer. Auch in unserer Wirtschaft, auch in unserem Schulsystem, es ist immer Vollgas. Und die Frage ist, ob das gut ist. Das, was da jetzt im Moment auch im Klima passiert, ist auch eine Widerspiegelung genau dieser Art des Menschen, dass der Mensch in einem sehr konsumierenden Leben drinnen hängt. Das heißt, mir ist ganz wichtig, dass Sie einmal sehen, okay, dieses Gleichgewicht, das hat wirklich etwas sehr, sehr Spannendes und das wird auch so bezeichnet. Die Aktivität wird oft als männliches Verhalten gezeigt und die Ruhe als weibliches Verhalten. Und Sie haben sicher schon von diesem Yin und Yang gehört, das ist in der fernöstlichen Medizin, ja über Jahrzehnte belächelt wurde von unserer Schulmedizin. Wir jetzt aber immer mehr verstehen, was die mit diesen Prinzipien gemeint haben, weil diese Yin und Yang-Prinzipien ist genau das, was ich Ihnen heute jetzt erklären werde. Es ist die Zusammenkunft aus Aktivität und Ruhe. Und wenn diese Balance gestört ist, in beide Richtungen, kann es zu Erkrankungen kommen. Ich habe Ihnen da aus der Elektrotechnik was mitgenommen, eine Sinuskurve. Was ist eine Sinuskurve? Und das ist wichtig für das Verständnis. Das ist genau diese Balance. Eine Sinuskurve hat den gleichen positiven Ausschlag wie einen negativen Ausschlag. Das heißt, die Kurve geht rauf, aber sie geht zur gleichen Art und Weise wieder hinunter. Und das ist genau das Problem, wenn wir über dieses Balanceakt reden, dass wir heutzutage sehr stark in die Aktivität gehen. Das heißt, unsere Kurve heutzutage wäre wahrscheinlich hier über den Zweier drüber, aber unsere Schlafkurve geht nicht einmal bis daher. Das heißt, wir haben nicht eine harmonische Kurve, sondern wir haben eine Verschiebung. Jetzt haben wir geredet, Sympathikus, Parasympathikus. Wer ist jetzt der Vagus? Der Vagusnerv ist der Hauptdarsteller des Parasympathikus. Das heißt, der Vagusnerv ist mehr oder weniger einer der Nerven, die den Körper in die Regeneration und Ruhe bringt. Und wenn wir uns diesen Nerv im Körper anschauen, er entspringt hier oben im Gehirn und zieht hinunter Herz, Lunge, Leber, Bauchspeicheldrüse, Darm, Blase. Also er zieht vom Gehirn bis ganz hinunter. Und jetzt frage ich Sie, wie viel Prozent der Fasern dieses Nervs ziehen von oben runter und wie viel Prozent ziehen von unten rauf? Was glauben Sie? Gleich viele? Von oben ob ich mehr. Das glaubt man und ich habe es auch gedacht. Und vor 15 Jahren hat es eine sehr große Publikation gegeben, 80% der Fasern ziehen von unten hinauf. Warum ist das so? Diese 80% der aufsteigenden Fasern kommen vor allem vom Magen-Darm-Trakt. Das heißt, irgendwas im Magen-Darm-Trakt ist so wichtig zu verstehen, dass 80% dieses Hauptnervs von hier unten hinaufziehen, um eine Information hinaufzubringen. Dazu kommen wir noch, aber das ist ein ganz wichtiger Einblick, weil wir natürlich oft denken, das Gehirn reguliert alles runter. Stimmt ja auch. Aber beim Vagusnerv gibt es da im Bauchbereich irgendwas, was so wichtig ist, dass 80% der Fasern darauf ziehen und Informationen ins Gehirn bringen. Das ist diese Schnittstelle, die wir heutzutage immer mehr verstehen, zwischen Magen, Darm und Gehirn. Da gibt es eine Verbindung, die wir erst seit 10, 15 Jahren überhaupt verstehen, lernen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man das einfach mal gesehen hat, der Vagusnerv ist riesig, der ist groß. Das ist nicht ein kleiner Nerv irgendwo, sondern der ist ein sehr, sehr prominenter Nerv bei uns im Körper. Kurz Anatomie, also der Aufbau vom Vagusnerv. Es ist der 10. Hirnnerv, das Sie einmal gehört haben, hat für Sie jetzt keine Relevanz. Aber es gibt einfach mehrere Hirnnerven und das ist eben der 10. Hirnnerv. Der Name Vagus kommt vom lateinischen Wandern. Er ist der Wandernerv, weil die Anatomen, die früher die Leute obduziert haben, haben gesehen, dass der sich so durchwandert durch die Organe. Daher hat er seinen Namen. Ursprung ist die Medulla oblongata. Das ist sozusagen ein sehr alter Teil des Gehirns, das hier im Nacken ist. Und dort sind die ganzen zentralen Dinge reguliert, wie Atmung und Kreislauf. Und wenn wir sagen, ich breche mir das Genick, dann ist es genau dort. Wenn ich mich dort verletze, dann ist aus. Weil das sind die Basisfunktionen des Lebens und wenn das vorbei ist, dann ist vorbei. Ganz wichtig zum Verständnis, wenn wir uns das Gehirn anschauen, je äußerer, desto jünger. Das heißt, wenn ich mir die Gehirnrinde anschaue, mit der wir Menschen uns ja sehr stark identifizieren, weil da das Denken sehr stark ist, dann ist das sehr jung. Wir reden hier von einigen 100.000 Jahren. die Medulla oblongata und das Stammhirn, das wird als ein sehr alter Teil des Gehirns bezeichnet und wir reden hier von Millionen von Jahren. Also das sind Hirnanteile, die uns die mit den Vorfahren, mit Tieren sozusagen verbinden. Das heißt, da sind sehr, sehr überlebensnahe, notwendige Basisfunktionen gespeichert. Und ein ganz wichtiger und spannender Input ist, es gibt einen Bereich des Körpers, mit dem man dieses Zentralhirn aktivieren kann. Hören, sehen, fühlen, riechen. Was glauben Sie, was ist es? Riechen, so ist es. Der Geruchssinn verbindet Sie mit diesem alten Gehirn. Weil der Geruchssinn, wenn Sie einen Hund anschauen oder eine Katze anschauen, Tiere verwenden den Geruchssinn viel mehr als sehen. Geruchssinn ist viel älter. Und warum erzähle ich Ihnen das jetzt? Der Vagusnerv entspringt dort. Das ist also in unserer Anatomie und in der Entwicklungsgeschichte des Menschen eine sehr, sehr alte Regulationsplattform. Also Medulla oblongata, dann eben 80% afferente Phasen, also hinführend, haben wir schon gesagt, und 20% efferent, also wegführend aus dem Gehirn. Zieht über den Hals, Brustkorb in den Bauch hinein, Herz, Lunge, Magen-Darm-Trakt werden sozusagen durch diesen Nerv aufgearbeitet. Er hat sensible, also dass ich spüre, aber auch motorische Funktionen. Da geht es also auch um Peristaltik, um Bewegungen, zum Beispiel Blasenfunktion. Wenn Sie ein Medikament nehmen, dann geht es auch in die Richtung. Ist eben der wichtigste parasympathische Nerv. Und banal gesehen reguliert er die Herzfrequenz, die Verdauung und ob die Lunge auf- oder zumacht. Die Herzfrequenz ist ein ganz ein zentraler Faktor, wie man den Vagusnerv sozusagen erkennen kann, ob er da ist oder nicht da ist. Dazu kommen wir aber noch. Jetzt ein paar immunologische Einblicke. Ich habe das versucht, sehr, sehr sozusagen bodenständig darzustellen und wenn irgendein Wort nicht klar ist, dann bitte zeigen Sie es auf. Ich versuche ihm alles zu erklären, aber mir ist es ganz wichtig, dass Sie das gehört haben. Und dieser Herr, das ist der Kevin Tracy, der hat ein Buch geschrieben vor einem Jahr über die letzten 30 Jahre seiner Forschung. Das Buch ist im Moment nur auf Englisch erhalten, es wird aber bald auf Deutsch kommen. Ich würde jedem von Ihnen empfehlen, sich dieses Buch zu kaufen und zu lesen, weil es unglaublich spannende Wissenschaft ist, die er da in 30 Jahren zusammengetragen hat. Zum Kevin Tracy. Der Kevin Tracy ist ein Neurochirurg, also ein Hirnchirurg. Und der hat einfach Forschung mit Hirnsachen gemacht und wo man wo reinschneidet und wo man was macht. Und da hat er mit einem Kollegen zusammen eine Studie gemacht mit Ratten, die Bauchfellentzündungen hatten. Da hat man sich angeschaut, wann die Ratten sozusagen, wenn die blutvergiftet sind, ob die früher oder später sterben und so weiter. Und dann hat ein Kollege angerufen und gesagt, du, eine Ratte hat da ein Problem im Bauch gehabt, könntest du nicht den Vagusnerv durchtrennen, damit es nicht mehr so sozusagen so viel herumtut. Dann hat der Kevin Tracy, das war Ende der 80er Jahre, hat dann gesagt, okay, mach dann, kommt runter ins Labor und mach das. Und eine Woche später ruft eine Kollegin an und sagt, du, die Ratten, wo du das gemacht hast, die sind alle gestorben und die anderen nicht, an der Blutvergiftung. Und damals in den 80er Jahren hat noch nie jemand darüber nachgedacht, dass ein Nerv das Immunsystem beeinflussen könnte. Die haben dann das weiter untersucht und weiter geforscht und sind draufgekommen, dass der Vagusnerv direkt das Immunsystem reguliert. Also ein Nerv reguliert Entzündungsprozesse in Nervenzellen. Das war natürlich bahnbrechend. Diese Erfahrung wurde auch im Nature, also in einem Top-Journal, publiziert. Und er hat zeigen können, dass es einen antientzündlichen Reflex im Körper gibt. Ein Reflex ist immer eine Nervenreaktion. Und wir kennen Reflexe, wenn Sie das da halten und dann tut die Hand weg oder das Knie tut weg. Das kennen wir alle als Reflex. Aber dass es einen Reflex gibt, der Entzündungsstoffe hemmt, das war ganz was Neues. Und hat auch die Neuroimmunologie begründet. Also sprich der Zusammenhang zwischen Nerven und Immunsystem. Das hat es bis Ende der 80er Jahre eigentlich gar nicht gegeben, weil das hätte niemand geglaubt, dass es da eine Möglichkeit gibt. Und dieser Kevin Tracy hat diesen Reflex eben anti-inflammatorischen Reflex getauft oder anti-entzündlich. Inflammatorisch ist immer entzündlich, also anti-entzündlichen Reflex. Was ist die Grundbotschaft? Nerven haben Einflüsse auf Entzündungsprozesse und die Hemmung überschießender Entzündungsbotenstoffe. Und da kann man sich das Wort Zytokin merken. Zytokine sind einfach Botenstoffe des Immunsystems, die ausgeschüttet werden, um Entzündungsvorgänge zu regulieren. Ganz wichtig ist das für Patienten mit Immunerkrankungen. Also wenn Sie jemanden kennen, der Rheuma hat, dann kriegt er sehr oft ein Medikament, das diese Botenstoffe wegnimmt. Und die Leute haben dann einfach weniger Beschwerden. Wir haben also damals zeigen können, dass es einen Nerv gibt, der diese Immunprozesse plötzlich regulieren kann. Das war natürlich eine große Sache. Dass Sie noch einmal ein Bild dazu haben, also man sieht, das Gehirn kann über den Vagus diese kleine Immunzelle, so wie die ausschaut, in dem Fall ist eine sogenannte Makrophage, das sind sehr wichtige Immunzellen, sind Fresszellen im Körper, die aber auch massiv an Entzündungsbotenstoffen sozusagen beteiligt sind, da gibt es eine direkte Interaktion. Was ist jetzt sozusagen das Grundprinzip von diesem Inflammatory Reflex, wie man auf Englisch sagt, also von diesem anti-entzündlichen Reflex? Entzündungen werden also nicht nur durch Immunzellen reguliert. Also bis dorthin hat man gesagt, Immunzelle ist eine Immunzelle, die reden mit anderen Immunzellen, aber niemand anders hat auf das einen Einfluss. Stimmt nicht. Nervenzellen können sich damit einmischen. Diese Interaktion läuft über diesen Vagusnerv. Das heißt, der Vagusnerv hat seine Finger über kleine Fädchen sozusagen im ganzen Körper und kann diese Entzündungsprozesse direkt verändern und beeinflussen. Das Gehirn interagiert mit dem Vagusnerv und bildet sozusagen einen Reflexzyklus. Das heißt, Immunsystem, Gehirn, Gehirn, Immunsystem. Das heißt, die tun also miteinander kommunizieren. Das heißt, der Merksatz ist, der Vagusnerv bildet einen Feedback-Mechanismus zur Immunantwortkontrolle. Und das war natürlich eine Riesensache. Was ist jetzt die klinische Bedeutung? Also wozu können wir das Ganze jetzt, wenn wir sozusagen im Reagenzglas uns das anschauen und sagen, okay, Nervenzellen können Immunsystem beeinflussen, was bringt mir das jetzt als Patient? Und da ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Kevin Tracy hat dann gesagt, okay, wenn dieser Vagusnerv Entzündungsstoffe hemmen kann, was passiert dann, wenn ich diesen Vagusnerv stimuliere? Und er war halt Neurochirurg und Neurochirurgen, die sind die Elektriker der Medizin. Nerven, Strom. Dann hat er gesagt, ich kann den Vagusnerv nehmen, das klingt jetzt arg, aber man kann ihn aufschneiden und den sozusagen mit einer Zange nehmen. Und ich kann diesem Vagusnerv einen Schrittmacher dazugeben, wie ein Herzschrittmacher beim Herz. Nehme ich einfach eine Klemme, tue das daherklemmen, tue eine Batterie dran und dann schickt der Impulse in diesen Vagusnerv. Damit kann ich diesen Nerv stimulieren, künstlich. Und dann hat er sich eine Vielzahl von Patienten angeschaut. Er hat sich angeschaut Epileptiker. Er hat sich angeschaut Patienten mit schweren Depressionen. Er hat sich angeschaut Patienten mit Rheuma, Patienten mit schweren Autoimmunerkrankungen des Magen-Darm-Trakts, also Morbus Crohn zum Beispiel, Colitis ulcerosa. Und er hat zeigen können, dass die Leute sich verbessern. Und das ist das, warum wir heute sozusagen darüber überhaupt nachdenken. Das heißt, man hat zeigen können, dass die Stimulation des Vagusnervs bei unterschiedlichen Patienten eine Rolle spielen kann. Also man hat zeigen können, zum Beispiel beim Rheuma-Patienten, dass wenn Rheuma-Patienten, bei Hashimoto kenne ich keine Studien, aber bei Rheuma-Patienten hat er sehr, sehr stark untersucht und die haben zeigen können, dass durch die Manipulation, also die Stimulation vom Vagus, die Leute weniger Beschwerden mit den Gelenken bekommen haben. Was natürlich sehr elegant und interessant ist, weil was haben die Leute für Nebenwirkungen von diesem Therapie, bis auf das, dass sie dann Schnitt haben und dann dieses Gerät, was haben die für Nebenwirkungen? Gar nichts. Und was interessant ist, der Vagusnerv spielt also beim Immunsystem eine Rolle, aber wir haben auch gesehen, dass er in alle Organe hineingeht und der Vagusnerv spielt bei der Epilepsie eine starke Rolle. Darum gibt es ja auch, das wird auch in Graz gemacht, bei schweren Epilepsiepatienten, die bekommen eine Sonde ins Gehirn und die werden dort direkt der Vagusnerv stimuliert, weil der Vagusnerv auch bei Epileptikern Anfälle reduziert. Das heißt, da gibt es also schon mehrere Erkrankungen, wo das auch täglich so gemacht wird. Aber diese entzündlichen Erkrankungen, dass man da in die Richtung denkt, das ist eigentlich so ein bisschen etwas Neues und ist da dazugekommen. Sie können den Vagusnerv, also wenn Sie zum Beispiel auf einer Anästhesie arbeiten, also in einem OP und Sie werden voll narkotisiert, dann hat man immer wieder Probleme mit zu viel Puls, zu wenig Puls. Und da kann man ja Medikamente spritzen, die den Vagusnerv zum Beispiel wegnehmen. Das kann sein, wenn die Leute manchmal zu niedrigen Puls kriegen, weil der Vagus zu stark wird und dann spritzt sich ja Atropin, diese Tollkirschenpräparate, und dann kriegen sie den normalen Puls. Also es gibt direkte Einflüsse auf die Herzfrequenz. Aber wenn Sie den Vagusnerv stimulieren, und dazu kommen noch, wie man das überhaupt tun kann, aber wenn Sie das stimulieren, dann haben Sie normalerweise keine sofortigen Effekte, nicht im Sinne von, ich gehe jetzt raus und kipp um, sondern der Vagusnerv ist etwas, der über die Wochen sich sozusagen selbst reguliert und dann kommt es zu einer stärkeren Aktivierung. Das ist also ganz wichtig, das ist also kein von jetzt auf morgen, sondern das dauert seine Wochen. Aber die Stimulation vom Vagusnerv hat also bei einer Vielzahl von Erkrankungen eventuell einen Hintergrund und eine Bedeutung. Was beim Vagusnerv wirklich die große Sache ist, ist, dass wir verstehen müssen, dass dieser Nerv einen so starken Effekt auf den gesamten Körper hat, dass wenn dieser Nerv sich weiter zurückzieht und immer weniger vorhanden ist, die Leute klassische Probleme bekommen wie Nervosität, Blutdruckprobleme, Herzfrequenzproblematiken, Vorhofflimmern, weiß man mittlerweile, also diese klassische Herzrhythmusstörung, wo die Leute dann plötzlich von heute auf morgen 120, 130 Puls haben und das Herz zum Spinnen beginnt, da wissen wir, dass das sehr stark mit dieser Vagusfehlfunktion im Zusammenhang steht. Das heißt, da gibt es also auf vielen Ebenen Interessen zu schauen, wie kann ich einen Vagusnerv sozusagen aufrechterhalten. Und da muss man schon sozusagen Patienten ein bisschen aufteilen. Und dazu kommen dann noch genauer, aber muss ich überlegen, habe ich einen Patienten mit einer ganz, einer klaren Problematik, zum Beispiel einer Epilepsie oder einer Autoimmunerkrankung, oder ist es ein Patient, der gerne diesen Vagusnerv im Alltag kultivieren möchte, also verbessern möchte, damit er eben in den nächsten Jahrzehnten weniger Erkrankungen bekommt. Also das hat also einen präventiven Charakter und einen therapeutischen Charakter. Das Bild habe ich nur dazugegeben, dass Sie gesehen haben, das ist ein Schnitt durch einen Darm. Da sieht man unten noch diese fingerförmigen Darmzotten. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, das sind diese fingerförmigen Schleimhautvorstülpungen, die wir im Darm haben. Und wenn Sie da im Darm durchschneiden, dann sieht man, und das wurde auch erst vor einigen Jahren überhaupt erkannt, der ist voll mit Nervenzellen. Also der Darm ist komplett voll mit Nervenzellen. Und darum nennt man das mittlerweile auch das enterische Nervensystem. Das heißt, es ist das Nervensystem des Darmes und es hat gleich viele Nervenzellen wie das Gehirn. Also wir haben ein Nervensystem im Darm. Der Vagusnerv und die Darm-Gehirn-Achse haben wir vorher schon angesprochen. Der Vagusnerv ist die wichtigste Verbindung zwischen Darm und Gehirn. Rund 80% der Fasern sind aufsteigend, also vom Darm hinauf ins Gehirn ziehend und leiten Informationen aus dem Magen-Darm-Trakt zum Gehirn. Was könnten das für Informationen sein? Welche Erreger drinnen sind, genau? Oder Bakterien oder mikrobielle Lebewesen sozusagen, genau? Und da gibt es was Wichtiges, das kann man sich merken, wenn jemand bei mir beim Darmflora-Vortrag schon mal war. Darmflora ist wie ein Land, die haben ein Bruttosozialprodukt, die Darmflora. Und dieses Bruttosozialprodukt kann gut sein oder schlecht, so wie in Österreich oder in Deutschland, wo auch immer. Und wenn Sie ein schlechtes Bruttosozialprodukt haben, dann wird dieses schlechte Bruttosozialprodukt wird sofort ans Gehirn weitergeleitet und sagt, ich habe ein Problem. Und dann kommt es leider Gottes zu einer Fehlreaktion und es werden Entzündungsstoffe ausgeschüttet. Und das ist dieser Zusammenhang zwischen schlechter Darmbesiedelung und Entzündungsprozessen im Körper. 80% des Serotonins, das kennen Sie, das ist dieser Botenstoff, der in der Psyche eine große Rolle spielt, wobei man nach wie vor nicht genau weiß, ob es gut oder schlecht ist und so. Also es ist noch, wird immer so hingestellt, als würde man das alles wissen, so leicht ist es nicht. Aber 80% des Serotonins werden im Magen-Darm produziert. Also Liebe geht durch den Magen, könnte man sich überlegen, ob das nicht wirklich so stimmt. Man kann sich vorstellen, dieses Ökosystem im Darm hat so unglaublich viele Einflüsse auch auf das Wachstum des Gehirns. Und wir wissen aus sogenannten gnotobiotischen Modellen, also das sind Mausmodelle, wo wir wissen, was die für eine Darmflora haben, darum Gnoto, also erkennen, also man weiß das. Da hat man gesehen, wenn diese Mäuse keine Darmflora haben, dann sind 3 Organsysteme im Körper der Maus weg. Nämlich Nummer 1, das Gehirn ist nicht da, Nummer 2, die Leber ist weg und Nummer 3, die haben kein Immunsystem. Das heißt, diese 3 Organsysteme sind massiv davon abhängig, was hier im Darm vor sich geht. Und darum ist Vagusnerv und Darm und Ernährung extrem wichtige Zusammenhänge. Und Sie merken schon, wie das Ganze jetzt extrem komplex wird, aber dann auch wieder einfach. Weil wir kommen dann immer wieder zurück zu diesem Thema, was esse ich, was ist da drinnen und so weiter. Also das spielt eine extrem große Rolle, fernab vom Diabetes und Bluthochdruck, sondern viel stärker noch, wie entwickelt sich mein Gehirn, was passiert im Gehirn. Und was sehr, sehr spannend ist, man hat zum Beispiel bei Parkinson-Patienten, Biopsien aus dem Darm genommen und hat sich angeschaut, wie schaut das Nervensystem bei einem Parkinson-Patienten im Darm aus, und die haben zeigen können, dass diese Ablagerung, die beim Parkinson im Gehirn auftauchen, ursprünglich hier entstehen und dann über den Vagusnerv ins Gehirn kommen. Das heißt, Parkinson, und das ist mittlerweile bekannt, ist eigentlich eine Veränderung im Darm, die dann ins Gehirn geleitet wird. Warum das so ist, wissen wir nicht. Wir wissen, es hat was mit der Darmflora zu tun. Wir wissen, dass Umwelttoxine eine große Rolle spielen. Und da war eine sehr große Studie von einem halben Jahr in den USA im Lancet publiziert, also Top-Journal. Die haben zeigen können, dass Menschen, die in der Nähe von Golfanlagen leben, massiv erhöhtes Parkinson-Risiko haben. Und dann hat man sich das angeschaut und gesehen, dass das wahrscheinlich die Spritzmittel von den Golfanlagen sind. Weil diese Spritzmittel die Flora massiv verändern, und eine veränderte Flora produziert toxische Stoffe, die dann eben ins Gehirn weitergeleitet werden können. Also das sind extrem komplexe Zusammenhänge. Ernährung und alles, was ich zu mir nehme. Interessant in der Medizin ist, wir sehen dann einen Patienten mit Parkinson. Der hat Schlüttellähmung, tut sich schwer. Das ist das, was wir sehen. Und dann machen wir Magnetresonanz, dann sieht man, dass da Veränderungen sind. Aber wir sehen ja nicht, wie das entstanden ist. Und das ist das komplexe Thema, wenn man das ganze Körper so komplex betrachtet und draufkommt, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und der Vagusnerv spielt eben auch hier wieder eine zentrale Rolle. Also das sogenannte enterische Nervensystem, also das Magen-Darm-Nervensystem, enterisch von Darm, ja, besteht aus ca. 200 bis 500 Millionen Nervenzellen. Da gibt es mehrere Plexus. Plexus ist immer ein Geflecht. Ja, das können Sie vergessen, der Auerbach-Plexus, der Meissner-Plexus, das müssen wir Mediziner äußern lernen, steuert, wie sich der Darm bewegt, was er ausschüttet, die Durchblutung und die Barrierefunktion. Und das ist mal ganz wichtig, dass Sie das von mir auch gehört haben, die Barrierefunktion ist eines der wichtigsten Dinge im Darm, und jahrzehntelang hat niemand über das überhaupt was gewusst. Warum? Das, was im Darm drinnen ist, muss auch dementsprechend sozusagen in Schuss gehalten werden. Warum? Man kann sich vorstellen, mein Kollege, der auf der Magen-Darm-Station in Graz arbeitet, sagt immer, besser Blut im Stuhl als Stuhl im Blut. Das ist dieser Schmäh auf der Uniklinik. Wenn man darüber nachdenkt, wird man draufkommen, stimmt, Stuhl im Blut ist nicht gut. Stuhl im Blut hat man, wenn man einen Darmriss hat, dann läuft es nicht gut. Aber die kleinsten Inhalte des Darms werden permanent ausgeschüttet in unseren Kreislauf. Und diese Barrierefunktion hat extrem viele Einflüsse auf das Immunsystem. Und wir wissen mittlerweile, dass Autoimmunerkrankungen wie die Multiple Sklerose zum Beispiel eine starke Barrierefunktionsproblematik haben. Das heißt, diese Darmbarriere, die immer so nebenbei irgendwo steht, das ist ein riesen Forschungsfeld. Und wir erkennen immer mehr, dass das eines der größten Hintergründe für viele Immunerkrankungen sein wird wahrscheinlich. Und jetzt können Sie dreimal raten, was diese Darmfunktion zerstört oder diese Darmfunktion einfach einschränkt. Es ist künstliche Lebensmittel, es ist eine zuckerhältige Ernährung, es ist Stress, Alkohol, Rauchen, schlechter sozialer Status und so weiter. Das heißt, da kommen wir wieder zurück. Der Vagusnerv moduliert dieses Nervensystem, das heißt, er verändert es, aber er kontrolliert es nicht vollständig. Das heißt, da gibt es viele Dinge, die wir noch nicht wirklich verstehen, wer da eigentlich genau wen kontrolliert. Mikrobiom und Vagusnerv haben wir schon angesprochen. Da ist mir auch wichtig, haben wir vorher geredet, die Darmmikroorganismen produzieren Metaboliten, also sind Stoffwechselprodukte, das haben wir gesagt, dieses Bruttosozialprodukt. Und damit habe ich 5 Jahre lang Forschung gemacht mit diesen Darmprodukten sozusagen. Und die heißen kurzkettige Fettsäuren, auf Englisch Short Chain Fatty Acids, SCFA. Wenn Sie meine Dissertation durchlesen, steht das Wort SCFA, glaube ich, 5000 Mal drinnen. Diese kurzkettigen Fettsäuren sind das Gold der Darmflora. Wenn Sie viel von denen haben, wird das Immunsystem beruhigt, Krebszellen werden abgetötet, das Gehirn wird neu verschalten und kann neue Netzwerke bilden. Wenn die aber wenig sind, und wir haben bei MS-Patienten zeigen können in meiner Dissertation, dass MS-Patienten um 50% weniger von diesen kurzkettigen Fettsäuren produzieren, weil MS-Patienten eine massiv eingeschränkte Darmflora haben. Sprich, ein schlechtes Land hat ein schlechtes Bruttosozialprodukt und dann dementsprechend folgen die anderen Organe mit. Das heißt, das ist wichtig, dass man das im Kopf hat, diese kurzkettigen Fettsäuren, die im Darm vorhanden sind. Sie beeinflussen enteroendokrine Zellen. Was ist das? Enteroendokrin heißt nichts anderes, als dass eine Darmzelle Hormone ausschütten kann. Das heißt, es gibt Darmzellen, die schütten Hormone aus. Es gibt Darmzellen, die regulieren Immunzellen und auch den Vagusnerv. Und jetzt wird das Ganze natürlich massiv ineinander verschaltet. Das heißt, Sie merken, was da für komplexe Zusammenhänge kommen. Diese Metaboliten, also diese Stoffwechselprodukte der Darmflora, können verschiedenste Sachen im Körper modulieren. Unter anderem Serotonin, haben wir schon geredet, aber auch GLP-1. Kennen Sie GLP-1? Kennen Sie Ozempic? Abnehmspritze? GLP-1, Medikamente verwenden wir täglich, sind super Medikamente, die Leute nehmen ab, haben weniger Schlaganfall, Herzinfarktrisiko, die Diabetiker werden besser. GLP-1 kann durch gesunde Darmflora stimuliert werden. Die Frage ist nur, warum wird es nicht stimuliert? Das ist jetzt eigentlich ein Thema für einen anderen Vortrag, aber ich wollte nur zeigen, auch dieses moderne Hormon wird durch Vagus und Darmflora beeinflusst. Das ist ein Sättigungshormon, warum ich viel esse, warum ich wenig esse, warum ich viel Zucker esse, das passiert dort. Das heißt, der Vagusnerv vermittelt einen Teil dieser Signale an unser Gehirn. Das ist also dieser Überträger von all diesen Signalen. Und das muss man sich mal vorstellen, was das für eine Menge an Information ist, das da weitergeht. Wir reden hier von Millionen von parallel laufenden Prozessen und wir sehen halt dann nur das banale Ende sozusagen. Wir sehen eine Entzündung am Darm, wir sehen einen Patienten mit einer Parkinson-Problematik. Aber was da der Hintergrund ist, das sehen wir ja eigentlich gar nicht. Und das finde ich so unglaublich spannend, wenn man sieht, wie komplex das ist. Und dann wird das Ganze fast ein bisschen lustig und da muss ich dann fast Paracelsus irgendwie vor 700 Jahren zitieren, wenn er gesagt hat, wie blöd sind wir Ärzte, dass wir einen Patienten anschauen und nach einer Minute wissen, wer er ist. Eine Erkrankung hat Jahrzehnte Hintergrund mit allem, was diesen Patienten geprägt hat in seinem Leben. Und ich soll in einer Minute alles verstehen? Das kann ja gar nicht sein. Und das ist aber ganz wichtig, weil dann kriegt man Respekt. Sie kriegen Respekt davor, wenn jemand eine Erkrankung hat, weil sie wissen, das ist nicht nur, ja, sie haben halt ein genetisches Risiko und nein, es ist eine komplexe Geschichte. Und dann wird es faszinierend. Und wenn es faszinierend ist, dann macht es Spaß. Was ist jetzt die klinische Bedeutung von dieser Magen-Darm-Gehirn-Achse? Also was, bringen wir es auf den Punkt, was könnte das für eine Rolle spielen? Veränderung der Darmflora haben einen Zusammenhang mit Darmerkrankungen, ich glaube, das ist uns allen klar. Veränderungen haben was mit zu tun mit Übergewicht, ich glaube, das ist auch jedem klar. Aber sie sind auch mit neuropsychiatrischen Erkrankungen im Zusammenhang. Was heißt das? Depression, Psychosen, Parkinson, Alzheimer und so weiter. Das heißt, diese Interaktion und auf den, ich habe mich sehr gefreut, vor circa 1,5 Jahren habe ich in den Befunden vom LSF in Graz gelesen, dass überall oben steht, mediterrane Ernährung. Das war, früher war das jedem wurscht. Wenn jemand depressiv war, war er depressiv. Jetzt steht oben, Psychotherapie, Familiengeschichte, aber auch gesunde Ernährung und Bewegung, weil die genau das auch erkannt haben. Das ist relevant. Eine gestörte Darm-Hirn-Kommunikation kann eben bei einer Vielzahl von Erkrankungen, unter anderem Reizdarm und anderen Erkrankungen, eine starke Rolle spielen. Die Kombination aus Ernährung und Vagusnervstimulation ist eben der Gegenstand aktueller Forschung. Und was im Moment halt ist, das Ganze beginnt erst. Sie müssen sich vorstellen, in den letzten 15 Jahren wurde das erst überhaupt erforscht und jetzt kommen erst langsam träge die Studien mit Patientengruppen. Und jetzt kann ich Ihnen fragen, weil ich habe mit Kevin Tracy, also mit diesem Neurochirurgen, habe ich Kontakt gehabt, schon vor über 15 Jahren, weil ich ihn kennengelernt habe in Stockholm. Und ich bin gefragt, bei den Ergebnissen, ich meine, Sie haben im Nature publiziert, in Top-Journalen, warum passiert das nicht auf der ganzen Welt, dass die Leute das... Und er hat mir eine simple Antwort gegeben, weil es kein Geld bringt. Punkt. Das ist so und das muss man einfach auch aussprechen. Die haben wenig Geld für die Forschung, weil eigentlich bis auf ein paar kleine Geräte, die vielleicht sowas, aber das ist ja lächerlich, bringt es niemandem was. Das muss man einfach auch aussprechen. Und diese ganzen Randthemen oder Randthemen in der Medizin sind es nicht, aber diese Lebensstilthemen, auch Darmflora, Fasten, Bewegung, Ernährung, Vagus, da gibt es kein Geld. Weil was bringt Ihnen, wenn niemand verdient was, wenn Sie fasten gehen? Niemand. Wenn Sie dreimal die Woche laufen gehen, verdient auch keiner was. Ja? Wenn Sie daheim meditieren und Atemübungen machen, verdient niemand was. Aber das sind riesige Themen, riesige Einflüsse auf unseren Körper. Ganz ein wichtiges Thema und wahrscheinlich eigentlich mein Lieblingsthema, was den Vagusnerv anbelangt. Jetzt steigen wir sozusagen vom Reagenzglas, sind wir jetzt in den Körper gegangen und vom Körper in ein Individuum hinein, also wenn jemand Herzinfarkt und so hat. Und jetzt steigen wir in die Bevölkerungsperspektive hinein. Und das ist der Vagusnerv, Stress und psychosoziale Gesundheit. Und das ist ein Riesenthema. Der Vagusnerv spielt nämlich eine zentrale Regulationsrolle bei Stressreaktionen. Jetzt können wir sagen, Stress ist ein Wort, wir sind ja alle gestresst und keine Ahnung, die ist gestresst und der ist gestresst. Stress ist eine langzeitige, mit negativen Emotionen behaftete Reaktion des Menschen. Und ich glaube, jeder von Ihnen weiß, was ich meine. Das ist nicht, ich war heute beim Hofer einkaufen, da waren so viele Leute. Ich rede hier von pflegebedürftiger Schwiegermutter, alkoholabhängiger Ehemann, behindertes Kind, was auch immer. Das ist Stress. Und die Leute werden schneller krank, früher krank und sterben auch früher. Und bis vor 20 Jahren hat das niemand geglaubt. Jetzt wissen wir, das ist so. Und wir wissen mittlerweile auch, wie viel das wiegt. Und wir wissen mittlerweile, dass Stress, also negativer Stress, gleich stark wirkt, wie wenn Sie ein Packel Zigaretten am Tag rauchen. Und das heißt, das ist ein Riesenthema. Und der Vermittler dieser Stressreaktion ist der Vagusnerv. Nämlich in dem Fall, weil er nicht mehr da ist. Also nicht, weil er zu viel da ist, sondern weil er einfach weg ist. Das heißt, der Vagusnerv ist eigentlich wie ein ruhender, toller Begleiter, der aber irgendwann einmal verschwindet, wenn man nicht ganz gezielt herholt. Chronischer psychosozialer Stress geht in vielen Studien mit einer Reduktion der Vagusaktivität einher. Das, wie wir das messen, das schauen wir uns noch an, aber das können Sie sich merken. Also wissen aus Studien, Leute, die chronischen Stress erleben, haben eine ganz eine niedrige Vagusaktivität. Das heißt, soziale Ungleichheit, Stress und Vagusaktivität ist ein Riesenthema. Das heißt, wenn ich einen niedrigen sozioökonomischen Status habe, was heißt das? Ich mache einen Job, der schwer ist, der hart ist, der unsicher ist und wo ich nicht genug Geld verdiene, dass ich ein sorgenfreies Leben führen kann. Das ist niedriger sozioökonomischer Status. Und da habe ich bei einem anderen Vortrag von mir den Glasgow-Effekt einmal erzählt. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen das gesehen hat, den Vortrag. Der Glasgow-Effekt kann man sich auch merken. In Glasgow gibt es eine Straße, die habe ich selber gesehen. Wenn Sie über diese Straße gehen, werden die Männer 79 Jahre alt, auf der anderen Seite werden sie 54 Jahre alt. Und nicht, weil ein Atomkraftwerk dort steht, sondern weil diese Straße das Arbeiterviertel vom Universitätsviertel trennt. Und das heißt nicht, dass die Uni-Leute alle so viel besser sind, sondern Leute, die auf einer Uni studiert haben, haben einfach bessere Jobs, haben mehr Möglichkeiten, rauchen weniger, trinken weniger, bewegen sich mehr, essen gesünder als die Leute, die einen schlechten Job in einer Fabrik in Glasgow haben. Und ein sehr starker Mediator dieses Effekts ist der Vagusnerv. Und dann wird es so richtig spannend. Weil dann kommen wir drauf, das ist jetzt wirklich am Puls des Lebens. Das heißt, mehrere Beobachtungsstudien haben zeigen können, dass eben diese Vagusaktivität ein unglaublich guter Parameter, also Hinweis zeigen kann, wo ich im Moment drin stehe. Wie kann ich jetzt den Vagusnerv messen? Jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde über den Vagusnerv geredet, jetzt müssen wir einmal reden, wie kann ich den messen, wie kann ich ihn objektivieren? Und da kommt die sogenannte Herzfrequenzvariabilität ins Spiel. Das ist jetzt ein kompliziertes Wort, auf Englisch heißt es Heart Rate Variability. Okay, was heißt das jetzt? Relativ simpel. Sie nehmen Ihren Puls am Unterarm, Sie atmen ein und Sie atmen aus. Und bei einem Menschen, der eigentlich relativ ungestresst und relaxed ist, werden Sie merken, dass wenn Sie einatmen, geht der Puls hinauf und wenn Sie ausatmen, geht der Puls hinunter. Das ist der Vagusnerv. Wenn Sie einatmen, geht der Puls rauf, wenn Sie ausatmen, geht der Puls runter. Und mit modernen Uhren, die man heutzutage überall kaufen kann, kann man das über Tage und Wochen messen. Und dann kriege ich einen Wert raus. Und den Wert kann ich dann für mich individuell hernehmen, um zu schauen, wie stark ist mein Vagusnerv ausgeprägt. Aber das Interessante ist, wenn jemand mit traditionell chinesischer Medizin schon mal Kontakt hatte, die machen ja gern diese Pulsdiagnostik. Früher haben wir darüber gelacht, jetzt merkt man, okay, da gibt es vielleicht doch Hintergründe. Das ist eigentlich genau das. Und wieder denke ich da oft an meinen Vater, der immer zu mir gesagt hat, Starrheit ist krank, nicht Dynamik. Die Natur ist dynamisch. Auch der Mensch sollte dynamisch sein. Das heißt, wenn Sie Pulstasten und Sie merken, es geht rauf und runter und viele Leute haben Angst davor, dass oft die Leute kommen, wenn ich einatme, dann geht er rauf und so, das ist ein gutes Zeichen. Wenn Sie immer gleich sind, dann ist ein Problem. Weil dann sind Sie in eine Rigidität hinein. Der Körper hat keine Anpassungsfähigkeit mehr. Die Blutgefäße sind steif, wie wir sagen würden. Das heißt, Herzfrequenzvariabilität, das ist ein Parameter, mit dem können wir in den Vagusnerv hineinschauen. Sie spiegelt die Regulation des autonomen Nervensystems wider und eine höhere Herzfrequenzvariabilität steht für eine bessere Anpassungsfähigkeit des Körpers. Was bedeutet jetzt oder was beeinflusst die Herzfrequenzvariabilität? Vieles. Alter, Fitness und Schlaf. Das ist eigentlich fast logisch. Ob ich 20 bin oder 70, ob ich gut trainiert bin oder schlecht trainiert bin. Und da kann man sich merken, wenn Sie dreimal die Woche laufen gehen, dann machen Sie eine Aktivierung. Ja, das ist eigentlich dieser Aktivitätsnerv. Aber nach der Bewegung kommt der Vagus und steigert sich. Und darum hat der Ausdauersport einen so unglaublich relevanten Einfluss auf Gesundheit. Weil nach der Aktivität kommt der Ruhenerv und steigt an. Das heißt, wenn man sozusagen über den Vagusnerv nachdrängt, dann ist immer Ausdauersport eine relevante Geschichte. Schlaf ist natürlich unglaublich relevant. Ich glaube, das ist jedem klar. Ein guter Schlaf, Regenerationszeit, der Vagusnerv kann so richtig aufblühen und den ganzen Körper in Regeneration hineinbringen. Ein schlechter Schlaf natürlich nicht. Stress und Emotionen haben wir vorher gesprochen. Negative Emotionen über lange Zeiten, das beeinflusst natürlich massiv die Herzfrequenzvariabilität. Erkrankungen und Medikamente, auch wichtig, muss man auch thematisieren. Und Alkohol, Koffein und auch Training. Und da ist zum Beispiel interessant, viele junge Leute sind ja heutzutage wirklich in diesem Body-Shaping drinnen und wollen trainieren und da hat man früher gesagt, die gehen ins Fitnessstudio und nachher gehen ein Bier trinken. Das ist keine gute Idee. Sie tun den gesamten Vagusnerveffekt wegradieren, wenn Sie Alkohol nach dem Training trinken. Muss man einfach wissen. Das ist so ein bisschen Aberglaube, dass das dann okay ist. Ist es nicht. Sie haben das, oder auch wenn Sie Sauna machen. Wenn Sie in die Sauna gehen, stimulieren Sie massiv den Vagusnerv nach der Sauna. Wenn Sie nachher ein Bier trinken, nicht. Wie wird die Herzfrequenzvariabilität gemessen? Also der Goldstandard ist ein EKG, aber das macht jetzt niemand, wenn nicht bei Ihnen ein Jahr lang ein EKG anlegen. Ja? Aber das ist sozusagen so, wie es ursprünglich immer gemessen wurde. Heutzutage kann man eben auf diesen modernen Uhren, kann man das relativ verlässlich messen. Die meisten modernen Fitnessuhren haben diese Herzfrequenzvariabilität drinnen. Das heißt, Herzfrequenz und Vagusaktivität, der Vagusnerv ist der wichtigste parasympathische Nerv. Eine höhere Herzfrequenzvariabilität weist eine stärkere Vagusaktivität auf. Niedrige Herzfrequenzvariabilität kann auf Stress und reduzierte Vagusaktivität hinweisen. Was hat das jetzt für eine praktische Bedeutung? Banal gesagt, für Leute, die einfach fit bleiben wollen, wie schaut es mit meinen Regenerationsphasen aus? Und wenn man da mit wirklich Top-Sportlern redet, dann wissen die, dass wenn ich hart trainiere, muss ich hart Ruhe geben. Balance. Hermann Mayer sieht man immer nur, wie er Autoreifen herumtragen hat, aber man hat nicht gesehen, dass er nachher 3 Tage geschlafen hat. Also das muss man wirklich sagen. Leute, die Höchstleistungen bringen, die wissen das. In unserer Gesellschaft nicht. Wir tun immer Raubbau betreiben. 60-Stunden-Woche, Kinder versorgen, am Wochenende Haus bauen. Okay, was ist nach 15 Jahren? Einfach Ende Gelände. Wichtig, je höher die Anspannung, desto höher die Ruhephase. Das muss eine Balance sein. Und wenn man das einmal erkennt, weil niemand von uns ist perfekt, jeder wird Tage haben, wo es nicht gut rennt, aber wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man auch ganz gezielt drauf schauen. Stressmanagement, da könnten wir jetzt eine Woche auch drüber reden. Einfach zu verstehen, dass wenn ich eine lange Zeit etwas habe, was mich im Leben immer runterdrückt, dann hat das, ob ich das will oder nicht, massive Effekte auf meinen Körper. Und die Leute kommen dann oft zu mir und sagen, ich bin infektanfällig. Aber die ganzen Werte sind unauffällig. Ja, weil in den Blutwerten schaue ich mir nur das Blut an, aber das autonome Nervensystem habe ich mir nicht angeschaut. Und das ist zum Beispiel ein Klassiker, dass die Leute einfach immer mehr in diese rote Sache hineinkippen, sprich Aktivität, Schlafmangel, Ängste, Bluthochdruck. Und das Immunsystem reagiert, nämlich mit Ermüdung. Weil auch das Immunsystem, und das wird oft fehlverstanden, wenn ich das Immunsystem permanent sozusagen antreibe, irgendwann einmal hört es auf, richtig zu funktionieren, weil auch das Immunsystem braucht da Ruhe, weil sonst funktioniert das nicht. Und dann kommt es zur Infektanfälligkeit. Da immer die Ohren spitzen. 3 Infekte innerhalb von 2 Monaten, okay, jetzt sollte ich vielleicht drüber nachdenken. Und da braucht man kein Vitamin C oder Zink-Tabletten nehmen, sondern muss man über das Leben nachdenken. Schlafqualität überwachen. Einerseits darüber nachdenken, schauen, wie es mir geht, aber andererseits vielleicht auch neue Technologien nutzen und dann mal wirklich so eine Uhr sich anziehen und schauen, wie ist denn eigentlich mein Schlaf? Habe ich eine Tiefschlafphase oder wache eigentlich 5-mal auf oder komme nie wirklich in einen tiefen Schlaf hinein? Und wichtig ist, das ist nämlich ganz wichtig, wenn man sich die Herzfrequenzvariabilität anschaut, bitte niemals mit anderen Leuten vergleichen. Sondern sie haben einen Wert und dann schaut man über die Wochen und Monate an, wie sich dieser Wert verändert. Also ihr könnt nicht sagen, der hat 70, ihr 50, der ist besser, ich bin schlechter, so funktioniert das nicht. Sondern sie müssen immer individuell ihren Verlauf anschauen. Ganz spannend, ich habe ein paar Patienten, die ich sozusagen erwischt habe bei einer Akuterkrankung. Ich habe zum Beispiel einen Patienten, der hat einen Morbus Crohn bekommen, also eine akut entzündliche Darmerkrankung. 1,5 Wochen blutiger Durchfall, wo einfach sozusagen der Darm angegriffen wurde. Und dann war der auf der Uniklinik, wir haben die Diagnose relativ schnell gestellt. Und der war dann bei mir zu einer Besprechung und dann habe ich ihm gesagt, weil er war 32 Jahre alt, also ein junger Mann und der hat so eine Uhr getragen. Und dann habe ich ihm das erzählt von den Studien und habe ihm auch eine neue Studie zeigen können, dass bei diesen Erkrankungen, das ist extrem spannend auch für Sie, die haben Patienten mit diesem Morbus Crohn über 3 Jahre so eine Smartwatch gegeben und haben die diese Herzfrequenzvariabilität mitmessen lassen. Und die haben zeigen können, dass vor jedem Schub, also wenn die Leute plötzlich wieder blutigen Stuhl kriegen, hat sich 8 Wochen vorher die Herzfrequenzvariabilität gesenkt. Und das hat man also wirklich verlässlich zeigen können, dass ich also meinen Schub voraussagen kann, 8 Wochen vorher. Was natürlich auch bedeutet, dass wenn ich das weiß, ich natürlich dementsprechend gegenregulieren kann. Dann kann ich sagen, okay, hoppala, ich bin im Moment drinnen, ich rutsche immer weiter runter. Wenn ich nicht in 2 Monaten ein Cortison einnehmen will, weil ich wieder Blut im Stuhl habe, dann bremse ich jetzt und versuche den Vagusnerv wieder zu kultivieren. Und das funktioniert auch. Und bei diesem Patienten, der ist eben zu mir gekommen mit dieser akuten Erkrankung, habe ihm das erzählt und habe gesagt, du, bitte sei mein Versuchskaninchen, schreib mit, Werte aus, mach die Tricks und dann schauen wir uns das an. Und der war jetzt vor 1 Monat bei mir und das war total spannend, weil du hast gesehen, dass er 2 Monate, bevor dieser erste Schub gekommen ist, hat die Uhr ja mitgemessen, nur hat er gar nicht gewusst, dass die Uhr das kann, hat er einen massiven Einknick von dieser Herzfrequenzvariabilität gehabt. Er hat dann mir erzählt, dass das eine Zeit war, wo er beruflich massiv unter Druck gekommen ist, nämlich in einen Druck, den er eigentlich nicht wollte. Und 2 Monate später war dann der erste Schub da. Und dann hat er alles geändert, weil ich habe damals ihm gesagt, hörst du, ich würde echt das, was sie anzipft, einfach weg. Er hat das geändert und das gesehen, 2 Monate später ist die Herzfrequenzvariabilität wieder raufgegangen. Er hat jetzt kein Cortison mehr, er hat keinen blutigen Stuhl, ihm geht's gut. Und er macht halt diese Tricks und Tipps und ihm geht's damit gut. Das heißt, diese Sachen sind nicht irgendwie Hokuspokus, sondern das ist schon was Spannendes. Diese Herzfrequenzvariabilität ist ein Parameter, mit dem man arbeiten kann. Den Vagusnerv stimulieren, wie kann ich das machen? Brauche ich dazu jetzt einen Operateur, der mir das dann nimmt und dann... Bei einigen Leuten hätte es einen Sinn, in Österreich wird es noch viel zu wenig gemacht, in Skandinavien, also wo ich herkomme, kann ich nicht sagen, meine Mutter ist ja Skandinavierin, aber oben wird sehr viel gemacht, in den USA wird es auch viel gemacht, bei vielen Patienten. Ich sage immer Stufenschema. Beginnen kann jeder von Ihnen und das Wichtigste ist, Sie können heute nur anfangen. Die total leichteste Übung, um das auf Steirisch zu sagen, ist atmen, nämlich lernen zu atmen. Und das hat man in Studien zeigen können und die wissenschaftliche Evidenz ist da ganz klar, wenn Sie in Ihrem Leben Stresssituationen, oder eigentlich sollte man es immer tun, aber wenn Sie merken, es läuft einmal eine Zeit lang nicht gut, dann sollte man sich die Zeit nehmen, sich 10 Minuten auf ein Bett oder auf eine Liege hinzulegen und ganz gezielt Atemübungen zu machen. Langsame, tiefe Bauchatmungsübungen. Da gibt es 1000 Videos, wo man das anschaut. Am Ende des Tages ist es ganz leicht, man legt sich hin, man tut die Hände auf den Bauch und tut so atmen, dass sich der Bauch hebt. Und Sie atmen nur 5 bis 6 Atemzüge pro Minute. Also Sie atmen wirklich langsam und ruhig. Und das können Sie über mehrere Minuten machen und Sie werden sofort merken, wie Sie ruhiger werden. Herzrasen und akute Blutdruckgeschichten und so weiter, da kann man sowas sofort anwenden. Aber das... Und das, da muss ich ja fast ein bisschen grinsen, weil das ist ja das, was die im fernöstlichen Raum seit Jahrtausenden machen. Also jetzt trifft sich das und da sieht man, okay, wir haben also wirklich medizinische Belege, dass das einen Sinn macht. Und nochmal, das kostet überhaupt nichts. Jeder kann das machen, es ist frei verfügbar und es hilft wirklich. Dann, 2. Schmäh, verlängerte Ausatmung. habe ich auch erst lernen müssen. Also so einatmen, aber dann wirklich langsam und lange ausatmen. Also wirklich diese verlängerte Ausatmung. Zwerchfellatmung, also Bauchatmung, wirklich hochheben den Bauch. Und regelmäßiges Üben verbessert die Herzfrequenzvariabilität, wenn Sie es richtig machen. Das ist also ganz eine leichte Maßnahme, die wirklich toll ist, wenn man sie einfach in den Alltag einstreut. Und das kann man wirklich nach einem stressigen Tag am Abend einfach, wenn man Ruhe hat, 10 Minuten, kann man das machen. Und das funktioniert. Ausdauertraining. Wenn Sie 3-mal die Woche Ausdauertraining machen, ob es Radfahren gehen, Laufen gehen, Berg gehen, der Vagusnerv wird es Ihnen danken. Ganz eine simple Maßnahme auch. Natürlich Yoga und Tai Chi, eher die fernöstlichen Sachen, Meditation und Achtsamkeit, wobei es da auch eigentlich sehr oft um diese Atemübungen geht. Und natürlich ausreichender Schlaf und Erholungsphasen. Und da geht es mir echt darum, da gibt es ja keine Grenzen. Ob man sich so wie ich gerne in eine Kältewanne legt oder ob man dann einfach sagt, ich gehe Klavier spielen, dann muss jeder für sich das finden. Ja? Aber das ist einfach eine Notwendigkeit. Und das ist etwas, was auch ich lernen habe müssen. Erholung ist nicht Luxus, sondern Erholung ist notwendig. Punkt. Für jeden auf der Welt. Es ist so. Weitere Methoden ist das, was immer mehr Leute machen, das sind diese Kaltwasserreize. Sie sind noch nicht perfekt erforscht. Das, was erforscht ist, ist simpel, nämlich kaltes Wasser ins Gesicht. Also Sie müssen sich nicht in die Eiswanne legen, so wie ich das mache und meine Frau sagt, ich spinne. Sondern man kann es einfach nur sein Gesicht mit kaltem Wasser, das reicht. Der Vagusnerv wird dadurch aktiviert. Oder eben eine kalte Dusche. Funktioniert super, ist heute sicher eine herrliche Sache auch. Ja? Ganz spannend ist, dass auch Summen und Singen Vagusaktivierung macht. Also das, was diese Yogis zum Beispiel machen oder die tibetischen Mönche, das aktiviert auch diese Vagusaktivität. Und ganz spannend ist das, was wir vorher gesagt haben, soziale Interaktion und positive Emotionen fördern die Vagusaktivität. Das ist jetzt das, was wir vorher geredet haben. Das heißt, da merkt man wieder, wir Menschen sind soziale Wesen, wir Menschen brauchen soziales Feedback und was Positives und das fördert massiv diese Vagusaktivierung. Und was wir eh geredet haben, gesunde Ernährung und wenig Alkohol und Rauchen. Da sind wir jetzt eh wieder dort, wo wir immer hinkommen. Ich glaube, das wichtige Thema ist, und ich würde mich freuen, wenn dieses Vagusthema ein bisschen bekannter werden würde, weil man, glaube ich, damit unglaublich viele Erkrankungen verhindern kann und das kostet nichts. Und das führt eigentlich fast zu einem bisschen balancierteren Leben, wo es vielleicht nicht nur um Gewinn geht, sondern vielleicht auch um die Gegenseite einmal. Und das hat ja auch etwas mit der Reife einer Gesellschaft zu tun, wenn bestimmte Dinge eine Balance haben. Wissenschaftliche Einordnung, das ist mir auch noch wichtig. Die beste Evidenz, das heißt, das ist das, was wir wirklich wissen, langsame Atmung, Bewegung, Schlaf und Stressreduktion, das ist das, was den Vagus wirklich massiv beeinflusst. Das ist das, was wir wissen. Mittlere Evidenz ist Yoga und Meditation. Begrenzte Evidenz ist Googling, Summen oder Kaltwasseranwendungen, also da haben wir auch noch relativ wenig Studien. Medizinische Vagusnervstimulation erfolgt nur bei ausgewählten Erkrankungen und bei ärztlicher Betreuung, ja. Also in Österreich oder so, weil in Österreich gibt es das eigentlich mehr oder weniger noch nicht. Es gibt medizinische Geräte, die den Vagusnerv stimulieren können. Einerseits natürlich die Operation, wie wir es erwähnt haben, aber man kann auch am Ohr den Vagusnerv stimulieren. Sie haben das vielleicht schon mal gehört, dass man diese Ohrakupunktur macht. Daher kommt die Ohrakupunktur eigentlich auch. Die machen das seit Jahrtausenden, haben gar nicht gewusst, dass da der Vagusnerv ist, aber mittlerweile wissen wir es, dass es darum funktioniert. Aber man kann das auch mit einer Elektrostimulation am Ohr machen. Ich habe selber 2 Geräte, die das machen. Habe eines selber daheim und habe auch in der Praxis eines, das ich ausgewählten Patienten mitgebe, wenn ich merke, das könnte eine Relevanz haben. Kann man darüber nachdenken? Wenn jemand wirklich gezielt und ein bisschen größere Problematik hat, dann würde ich Sie bitten, dass zu mir kommen und wir reden drüber, dass wir entweder unser Gerät ausprobieren oder ich kann Ihnen Tipps geben, welches Gerät gut ist und welches nicht. Muss man nämlich ein bisschen aufpassen, da gibt es viel Blödsinn auch. Also das muss man schon mit Hand und Fuß machen. Aber es ist definitiv eine Möglichkeit, das zu machen. Und ich habe in meinem Bekanntenkreis einen Patienten mit einer wirklich sehr schweren Erkrankung, mit einer Multisystematrophie. Das ist also jemand, haben Sie es ja schon mal gesehen, das sind Leute, die so gehen, also weil sozusagen das Nervensystem sich so einknickt, dass die immer mehr sozusagen sich zurückziehen. Und der ist mehr oder weniger austherapiert und dem habe ich so ein Vagusgerät besorgt und der ist seitdem zumindest stillstehend. Er schlaft besser, er hat weniger Muskelkrämpfe, hat weniger Stressgeschichten und so. Also bei ihm hat es wirklich einen großen Effekt gehabt. Ja. Also es gibt wirklich Leute, die von solchen Elektrostimulationsgeschichten profitieren. Ja, aber das muss man sich dann einfach anschauen. Schlechte Geräte kosten 700, 800 Euro, gute Geräte kosten über 2000 Euro. Das heißt, da muss man schon wissen, warum man das will. Und einem durchschnittlichen Menschen würde ich es nicht empfehlen, weil er es einfach nicht braucht. Weil die Schmähs, die wir vorher besprochen haben, funktionieren ja auch. Das heißt, die Zusammenfassung vom Vagusnerv, super spannende Wissenschaft. Es kommt immer mehr in die klinische Medizin hinein. Österreich hinkt da so wie immer ein bisschen nach, wird aber kommen. Bin mir sehr sicher, dass das immer mehr relevante Sachen hat. Im Karolinska-Institut in Stockholm, wo ich selber auch gearbeitet habe, da weiß ich, dass die Patienten, die unter schwersten Rheumamedikamenten keine Besserung haben, die empfehlen denen die Vagusimplantation, die machen das dort auch. Und sie haben bei einigen Patienten wirklich unglaublich tolle Erfolge. Also das sind Patienten, die wirklich massive Rheumaproblematiken gehabt haben und dann eigentlich ohne jede Art von Medikament leben können. Ja? Also das hat definitiv eine Zukunft. Man muss halt wissen, bei wem, was und wo. Aber ich finde es ein sehr, sehr spannendes Thema. Ganz wichtig ist die Möglichkeiten, wie wir heute besprochen haben, einfach einmal erkennen, einmal gehört zu haben und zu sagen, okay, das ist nicht einfach Hokuspokus, sondern das ist relevant. Ja? Das ist wichtig, dass ich mich mit solchen Sachen auseinandersetze. Jeder kann es ausprobieren, es gibt überhaupt keine Einschränkung. Nicht wie beim Fasten, wo man sagt, unter 18 soll man nicht. Nein, Sie können ein vierjähriges Kind auch beim Atemübungen zeigen, das ist überhaupt kein Problem. Also das schadet niemandem. Die Balance macht es aus. Ich glaube, das ist das, was mich selber so fasziniert hat. Und meine Frau sagt immer zu mir, du, vergiss nicht, du musst auch deine weiblichen Anteile mehr leben, wo ich immer dann grinse, weil ich immer jemand bin, der so viel macht und so. Habe auch ich viel gelernt. Also diese Balance, das ist ein unglaublich spannendes Thema eigentlich, auch in der Medizin. Und es ist ein Bindeglied zwischen Körper und Geist. Und ich finde das massiv faszinierend. Und dann steigen wir immer mehr aus diesem rein biologischen Denken heraus, wo man sagt, ich bin einfach ein Stück Fleisch, bis hin zu dem, okay, wir sind Menschen und wir haben eine Seele und wir haben ein Bewusstsein und das ist einfach mehr als einfach nur ein Nerv, der irgendwas tut. Ich sage herzlichen Dank, ich hoffe, Sie haben was mitgenommen. Im Abschied natürlich das Yin und Yang-Symbol, das ich finde, ich eine neue Art von Bedeutung bekommt, nachdem wir es heute eigentlich uns angehört haben. Herzlichen Dank.
Das war unsere heutige Portion Kopfsalat und Butterbrot. Und wenn euch interessiert, was wir außer Podcasten sonst noch machen, besucht doch unsere Webseiten www.akzente.or.at und begegnungszentrum-feuzberg.at. Bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig!